Aber dieser Text tut mehr als nur das. Er möchte uns auch dabei helfen, dass wir uns freuen. Er tut es, indem er einen häufigen Freudenkiller, etwas, was uns oft unsere Freude raubt, anspricht und dann uns auch den Weg zeigt, wie wir in unserer Freude, wenn wir gerade durch diesen Freudenkiller uns immer wieder unsere Freude rauben lassen, wie wir dadurch in unserer Freude wachsen können. Und den Text, den wir uns anschauen, der ist in Philipper 3, also schlag den gerne mit mir auf und dann lese ich uns diesen Text, Philipper 3, Verse 1 bis 7, der Apostel Paulus, der hier an die Gemeinde in Philippi schreibt. Und er schreibt dort, Philipper 3, Vers 1, weiter, liebe Brüder, freut euch in dem Herrn. Dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Nehmt euch in Acht vor den Hunden. Nehmt euch in Acht vor den böswilligen Arbeitern. Nehmt euch in Acht vor der Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns Christi Jesu rühmen und uns nicht verlassen auf Fleisch. Obwohl ich mich auch des Fleisches rühmen könnte. Wenn ein anderer meint, er könne sich auf Fleisch verlassen, so könnte ich es viel mehr. Der ich am achten Tag beschnitten bin, aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ich möchte noch einmal ganz kurz beten. Vater im Himmel, wir beten jetzt für dein Wort, wenn wir es uns gemeinsam anschauen und von dir hören, dass du uns offene Ohren, offenes Herz schenkst und dass du zu uns hindurchdringst. Amen. Ich möchte über den Text mit euch in drei Punkten nachdenken, eben um es kreist alles um die Freude. Der erste Punkt ist, was ist echte Freude? Da wollen wir uns das ein bisschen anschauen, was Paulus hier in Vers 1 fordert. Dann kommen wir zum zweiten Punkt, was echte Freude raubt, der Freudenkiller. Und dann am Ende der Ausweg, was echte Freude bringt. Was echte Freude ist, was echte Freude raubt und was echte Freude bringt. Und wir starten in Vers 1, wo wir sehen, was echte Freude ist. Paulus ruft die Philipper hier zu Freude auf, wie ich schon gesagt habe. Freut euch, aber er sagt nicht nur freut euch, ne? Was sagt er? Freut euch im Herrn. Freut euch im Herrn, er ruft die Philipper zu der Freude auf, die im Herrn Jesus gegründet ist. Eine Freude, die ihren Grund in Jesus hat, nicht in den Umständen, nicht in dem, was die Philipper, was wir tun, sondern in dem, was Jesus ist, in dem, was er für sie getan hat, in dem, was er für sie ist. Und darin auch sich zu freuen, dass sie und in gleicher Weise auch wir, dass wir uns darin freuen, dass wir verbunden sind mit ihm, eine Beziehung zum lebendigen Gott haben. Und wenn wir so darüber nachdenken, dann merken wir schon, dass diese Art von Freude nur ein Christ haben kann, nur jemand haben kann, der durch Gottes Gnade eben eine wiederhergestellte Beziehung, eine intakte Beziehung zu Gott hat. Und deshalb, wenn er an das Ende seines Lebens denkt, nicht Gericht fürchtet, sondern weiß, dass er durch Gottes Gnade angenommen ist. Und das ist echte Freude. Man könnte da noch viel darüber reden. Die Bibel sagt auch da sehr viel dazu. Aber ich glaube, ein guter Kontrast ist, dass wir sagen, es ist eine Freude, die auf dem festen Fundament Jesus steht, im Gegensatz zu einem wackeligen Fundament, nämlich das Fundament meines eigenen Tuns, meines eigenen Seins, meiner eigenen Umstände, das, was ich bin, meine Ehe, die mir Freude gibt vielleicht, die könnte jeden Moment durch den Tod meines Ehepartners zu Ende gehen. Die Freude am Sonnenuntergang, die wir empfinden, aber die verblasst im Prinzip so schnell wie der Sonnenuntergang selbst. Der Job, der dir vielleicht einst so viel Freude gemacht hat, über die Zeit wird er zur Routine und die Freude, die du einst daran empfunden hast, die schwindet auch dahin. Aber die Freude im Herrn, die ist anders. David schreibt in Psalm 16 über diese Freude. Der letzte Vers, dort sagt er, vor dir, also vor Gott, vor dir ist Freude in Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Diese Beziehung mit Gott, das ist die Freude, oder darin erfahren wir und erleben wir diese Freude, die echte Freude ist. Sie ist unerschütterlich, sie ist unvergänglich, weil sie nicht mit dem Tod endet. Nee, wir wissen als Christen, dass wenn wir einst sterben, dass diese Freude dann noch viel voller und ungetrübter werden wird. Und weil diese Freude so ganz anders ist als alle andere Freude dieser Welt, deshalb ruft Paulus die Philipper zur Freude im Herrn auf. Und er wiederholt diesen Aufruf auch mehrmals in diesem Brief, weil er sie gewiss darin machen will, wie er am Ende von Vers 1 schreibt. Er will, dass sie das wirklich mitnehmen. Sucht eure Freude in der Beziehung zu Gott. Und dann Vers 2. Nehmt euch in Acht vor den Hunden, nehmt euch in Acht vor den bösen Arbeitern, den böswilligen Arbeitern, nehmt euch in Acht vor der Zerschneidung. Jetzt könnte es zunächst mal so wirken, als ob Paulus hier das Thema wechselt, von Freude zu jüdischen Missionaren, die da in die Gemeinde in Philippi hineingekommen sind und gewisse Lehren verbreitet haben. Aber ich denke, dass es wir den Text besser verstehen sollten, dass Paulus hier nicht das Thema wechselt, sondern dass er im Prinzip eine andere Perspektive auf das Thema einnimmt. Er sagt, Freude, das ist gerade das Thema. Und jetzt, wenn ich gerade schon dabei bin, dann lasst mich doch darüber reden, was echte Freude raubt. Und das bringt uns dann eben zu unserem zweiten Punkt. Hier sehen wir einen Freudenkiller, einen gängigen Freudenkiller im Leben eines Christen. Paulus warnt in diesen Versen hier, Vers 2 und die folgenden Verse, warnt er uns davor, die Freude auf das Fundament von unserem Sein, von dem, was wir sind, von dem, was wir tun, dass wir darauf unser Freudenhaus aufbauen, anstatt auf das Fundament Jesus, auf das, was er getan hat und das, was er ist. Das ist nämlich genau das, was diese Hunde, wie er sie hier nennt, das ist genau das, wozu die Philipper überreden wollten. Die kamen in die Gemeinde rein und haben gesagt, ja, Jesus, schön und gut, aber du musst dich auch beschneiden lassen. Wenn du wirklich mit Gott in einer Beziehung stehen willst, dann musst du dich beschneiden lassen und vielleicht noch so ein paar andere jüdische Gesetze mit einhalten. Und Paulus sagt, wenn das die Voraussetzung für eine intakte Beziehung mit Gott ist, dann ist es Vertrauen auf das Fleisch. Du verlässt dich auf dich selbst, du rühmst dich deiner selbst und du freust dich in dem, was du selbst bist, in dem, was du tust. Und in Vers 3 macht Paulus deutlich, dass das im kompletten Gegensatz zu der Freude im Herrn steht. Es steht im kompletten Gegensatz dazu, sich in Christus zu freuen oder er sagt da, in Christus zu rühmen. Wir rühmen uns nicht in Christus, sondern in uns selbst, wenn wir auf diese Lehre hören, dass es noch etwas anderes braucht. Wenn du aufs Fleisch vertraust und auf das, was du tust, dann raubst du dir die echte Freude. Paulus zeigt es dann in seinem Leben. Er sagt, schaut mich an, ich bin der krasseste Jude so in etwa. Und wenn es um Erfüllung von den äußerlichen Gesetzen geht, kann ich überall einen Haken hinmachen. Ach und ja, übrigens, ich bin auch nicht aus dem Stamm Issachar oder irgend so ein Stamm, den ihr Christen immer vergesst, wenn ihr die 12 Stämme aufzählen müsst im Bibelquiz. Nein, ich bin aus dem Stamm Benjamin. Stamm Benjamin, der immer schön loyal zu der Familie, den Nachfahren von David, zu den rechtmäßigen Königen von Israel gestanden hat. Aus diesem Stamm komme ich. Und so listet er all diese Dinge auf und sagt dann, aber weißt du, was es mir bringt? Nichts. Null. Vers 7. Aber was mir Gewinn war, all diese Dinge, die er aufgezählt hat, das habe ich um Christi willen, oder wir könnten sagen, wegen Christus, für Schaden erachtet. Ich habe die Freude, sagt Paulus, die ich durch mein Vertrauen auf Jesus bekomme, die habe ich gekostet, die echte Freude, die Freude im Herrn. Und jetzt sehe ich das Vertrauen auf das, was ich bin, auf das, was ich tue, dass das mir gar keine echte Freude gibt, sondern es ist eigentlich ein Freudenräuber. Es ist Schaden, es schadet meiner Freude. Und wenn ihr das auch als wahr anerkannt habt, sagt Paulus, dass das Vertrauen auf euer Sein und euer Tun Schaden ist und nicht Gewinn, warum, oh ihr lieben Philipper, warum solltet ihr dann genau dazu wieder zurückkehren, dass ihr so ein bisschen was davon mit reinbringt? Jetzt ist es natürlich einfach für uns hier zu sitzen und zu sagen, ja, jetzt so Beschneidung ist jetzt für mich nicht so das Thema, ist jetzt nicht so der Freudenkiller für mich. Aber natürlich geht es hier nicht nur um Beschneidung oder um sonstige jüdische Gesetze, die diese Lehrer damals vielleicht verlangt haben, dass die Philipper die einhalten, sondern es geht darum, um die Frage, worauf wir in unserem Leben vertrauen. Vertraue ich bezüglich meiner Gerechtigkeit vor Gott auf mein Tun, auf mein Sein, oder vertraue ich auf Jesus und darauf, dass er mich aus Gnade errettet? Gnade, liebe Geschwister, geht so schwer in unseren Kopf rein und so leicht wieder raus. So schnell sind wir auch als Christen doch immer wieder dabei, unser Vertrauen weg von Jesus, wenn auch nur zum Teil, so ein bisschen wegzuschieben von ihm und zu sagen, ja, diese eine Sache da, da kann ich ja schon so ein bisschen, na, das könnte ich schon vorweisen. Na, also wenn wir diese klassische Frage mal stellen, wenn du heute Abend stirbst und dann in den Himmel kommst und dann ist die Frage, warum sollte ich dich in den Himmel lassen? Was würdest du antworten? Mal ganz ehrlich, nicht die fromme Antwort, wo du weißt, dass es die richtige ist, sondern mal ganz ehrlich, wenn du dein Leben anschaust, wenn ich vielleicht dein Leben anschauen würde, was wäre die Antwort, die dein Leben gibt? Würdest du vielleicht sagen, ja, ich bin ja ein anständiger Mensch, habe nie jemand umgebracht oder keine große Sünde begangen, also das muss doch ein bisschen was wert sein, oder? Bin ja nicht irgendwer, der hier im Knast gelandet ist oder so. Oder vielleicht sagst du, ja, ich bin ja in der christlichen Familie aufgewachsen, bin vielleicht in der FEG München Mitte aufgewachsen. Das gibt mir doch auch schon mal ganz gute Karten vor Gott. Oder du schaust auf deine Taufe, das Übergabegebet, das du vielleicht mal gesprochen hast, dein Bekehrungserlebnis und sagst, ja, da habe ich doch was auch vorzuweisen. Vielleicht sagst du aber auch, nee, natürlich vertraue ich auf diese Dinge nicht. Aber vielleicht ist es ein bisschen subtiler auch bei dir. Vielleicht ist es das theologische Wissen, das, was du an Bibelwissen angesammelt hast. Dass du sagst, ja, ich verstehe ja schon ganz gut, wie zum Beispiel das Alte Testament funktioniert. So ein bisschen, ich würde es jetzt nicht laut sagen, aber so ein bisschen vertraue ich da schon drauf. Das zeigt ja schon, dass ich irgendwie so ein bisschen auch gerechter bin als die anderen. Vielleicht wird dir aber auch mulmig, wenn du diese Frage hörst. Warum sollte ich dich in den Himmel lassen? Und du denkst so, ich weiß nicht. eigentlich sollte mich Gott nicht in den Himmel lassen. Denkst du vielleicht, um vor Gott mal gerecht dazustehen, da müsste ich eigentlich in meiner Heiligung ein stetiges Bergauf, eine stetige Bergaufbewegung vorweisen können? Und das habe ich nicht. Ich kann nicht, ich falle immer wieder in meiner Sünde und so weiß ich gar nicht, warum mich Gott auch damit in den Himmel lassen sollte. Wenn wir irgendwas in dieser Art antworten, liebe Geschwister, dann bedeutet das, dass wir zumindest zum Teil unser Vertrauen auf das Fleisch setzen, auf unser Sein, auf unser Tun, statt allein auf Jesus. Viele von diesen Standards sind mehr oder weniger gute Dinge. Aber wenn wir denken, dass es diese Dinge braucht, um gerecht vor Gott zu stehen, dann vertrauen wir auf unser Fleisch, setzen unsere Freude auf uns selbst und rauben uns damit die echte Freude. Das ist so ein bisschen, wie wenn man das Haus rüberschiebt auf ein anderes Fundament. Oder wenn ihr schon mal Bilder gesehen habt von einem Haus, das so an der Küste gebaut wurde und dann unterspült das Wasser so das Haus und dann fällt irgendwann so ein Teil davon zusammen. Wenn wir das so auf diesem Fundament eben nicht feststehen, auf dem Fundament Jesus, dann fällt irgendwann ein Teil des Freudenhauses zusammen. Konkret, denke ich, gibt es zwei grundsätzliche Wege, wie wir immer wieder versucht sind, unsere Freude auch in unserem Selbstvertrauen zu suchen, beziehungsweise wie uns unser Selbstvertrauen die Freude raubt. Einmal, wenn wir unsere eigenen Standards, unser selbstgestecktes Ziel sozusagen erreichen, dann machen wir die Nase nach oben und stehen in der Versuchung, arrogant zu werden. Und das könnte uns vielleicht dadurch die Freude rauben, dass es sich negativ auf unsere Beziehungen auswirkt, weil ich auf andere runterschaue. Aber selbst wenn ich darin ein Stück weit Freude empfinde, ich freue mich in mir selbst, ich rühme mich, wie Paulus sagen würde, ich rühme mich meiner selbst, dann ist das nicht die wahre Freude, von der Paulus hier schreibt, weil es nicht die Freude im Herrn ist, sondern es ist die Freude in mir selbst und es ist nicht die echte Freude. Vielleicht kann man das so ein bisschen damit vergleichen, diese Freude, die wir empfinden können in unserer Selbstgerechtigkeit, in unserer Arroganz, mit dem Trinken von Salzlösung. Ist nicht gut. Nicht zu Hause probieren, ne? Aber wenn du Salzlösung trinkst, dann könnte man ja zunächst mal meinen, ja, ich nehme Flüssigkeit zu mir und es sollte meinem Körper ja irgendwie gut tun hinsichtlich des Flüssigkeitshaushalts. Sollte mein Körper hydrieren. Aber wie wir hoffentlich alle wissen, wenn du Salzlösung trinkst, dann hydriert es deinen Körper nicht, sondern es dehydriert deinen Körper. Es scheint so, als hättest du etwas zu dir genommen, aber es ist nicht das Wahre, es ist nicht die echte Freude. So wie dieses Trinken von Salzlösung ist die Freude, die wir durch die Arroganz empfinden. Der andere Weg, wie uns das Selbstvertrauen die Freude raubt, ist, dass wir merken, ich werde den Standards nicht gerecht. Und dann geht's hinab ins Tal der Verzweiflung, dann sage ich, wie soll ich es nur schaffen? Und dann ist auch da die Freude dahin. So oder so, ob wir eher dazu neigen, arrogant zu werden oder zu verzweifeln, das raubt uns die echte Freude. Was also sollten wir dagegen tun, das bringt uns zu unserem dritten und letzten Punkt, was echte Freude bringt. Vielleicht bist du heute Abend hier und du sagst, ja, diese echte Freude, von der du da vorne redest, die kenne ich eigentlich so gar nicht so wirklich. Diese Freude im Herrn, von der du redest, das sagt mir gar nichts. Ich habe noch nie wirklich mein Vertrauen auf Jesus gesetzt. So sondern ich vertraue darauf, dass das, was ich bin, das, was ich tue, einmal ausreicht vor Gott. Wenn das auf dich zutrifft, dann möchte ich dich gemeinsam mit dem Apostel Paulus dazu einladen und aufrufen, indem ich dich darauf hinweise, dass diese Dinge nicht ausreichen werden. Das, was du zu bieten hast, wird nicht ausreichen, wenn du einmal vor Gott Rechenschaft ablegen werden musst. Und der Mangel in deinem Leben an echter, unerschütterlicher Freude, der dient dir auch als Beweis genau dafür, dass etwas in deinem Leben nicht stimmt, weil du die Beziehung zu deinem Schöpfer, zu Gott, nicht intakt gebracht hast, weil du dich nicht versöhnen lassen hast mit ihm. Und das ist die Einladung aus diesem Text, dass du auf Jesus vertraust, dass du dich versöhnen lässt mit ihm, indem du vertraust darauf, dass er das Leben für dich gelebt hat, er, der auf die Erde gekommen ist, perfekt gelebt hat, einen unverdienten Tod gestorben ist und dann die Strafe für das, was wir verdient hätten, auf sich genommen hat. Und dass du darauf vertraust, dass, weil er nach 3 Tagen auferstanden ist, dass du dadurch gerechtfertigt werden kannst, aus Gnade. Das ist mein Wunsch, dass du dieses gnädige Angebot annimmst und so auch in dem Leben als Christ mehr und mehr diese echte Freude findest. Aber wie uns dieser Text hier verdeutlicht, können nicht nur Menschen, die Christus noch nie vertraut haben, die ihren Glauben noch nicht auf ihn gesetzt haben, in dieses Denken fallen, sondern auch wir als Christen, ne, der Philipperbrief ist ja an Christen geschrieben, auch wir als Christen können immer wieder in dieses Denken fallen, dass wir denken, ja, so ein bisschen was muss ich doch tun oder so ein bisschen was kann ich doch tun, so ein bisschen was habe ich doch vorzuweisen. Du rühmst dich in dir selbst, du schaust nach der Freude in dir selbst, in dem, was du selbst zu bieten hast. Aber liebe Geschwister, wir sind aus Gnade errettet, sind versöhnt mit Gott durch Gnade. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. All unser Tun und all unser Sein fügt dem nichts hinzu. Und wir sollten nicht meinen, dass wir etwas hinzufügen könnten. Aber weil eben, wie ich das vorhin gesagt habe, Gnade so schwer in unseren Kopf reingeht und so einfach wieder raus, deshalb brauchen wir diese Erinnerung. Du bist aus Gnade errettet. Wir brauchen diese Erinnerung von uns selbst, dass wir das uns selbst immer wieder zusagen und uns selbst daran erinnern. Wir brauchen diese Erinnerung von anderen, die auch das uns zusagen, wenn wir das vielleicht selbst gerade gar nicht so sehen können oder wenn das aus unserem Kopf ein Stück weit verschwindet. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir genau über diesen Text sprechen. Kann so ein bisschen sein, ja, haben wir alles schon mal gehört, aber ich glaube, wir sollten wirklich innehalten und über diesen Text eben nachdenken, weil er so wichtig für uns und unsere Herzen gerade in dieser Hinsicht ist. Deshalb ist es auch so gut, dass wir Sonntag für Sonntag Lieder singen über die Gnade Gottes und wie sie uns erlöst hat, dass wir uns daran erinnern, ich sollte und ich kann mich nicht in mir selbst rühmen, wirklich. Und dass wir darin auch mehr und mehr sehen, wie Gott uns Freude schenkt, wenn wir uns in ihm freuen und nicht in uns selbst freuen und rühmen. Ich möchte enden mit 2 Liedversen, die uns helfen können, an unserer gnadenvollen Errettung festzuhalten, uns daran zu erinnern. Aus Gnaden, hier gilt kein Verdienen, die eigenen Werke fallen hin. Er, der aus Lieb im Fleisch erschienen, bringt uns den seligen Gewinn, dass uns sein Tod das Heil gebracht und uns aus Gnaden selig macht. Aus Gnaden, merk dieses Wort, aus Gnaden, so hart dich deine Sünde plagt, so schwer du immer bist beladen, so oft dich dein Gewissen nagt. Was die Vernunft nicht fassen kann, das bietet dir Gott aus Gnaden an. Lass uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir aus Gnade errettet sind, dass wir aus Gnade mit dir versöhnt sind. Und ich bete, dass du dieses Wissen in uns immer tiefer hineinschreibst. Dass wenn jemand heute Abend hier ist, der diese gnädige Errettung noch nicht empfangen ist, dann bete ich, dass du ihm das schenkst, dass du die Augen da öffnest. Und ich danke dir, dass wir gerade darin, wenn wir immer wieder das uns auch vor Augen führen, dass wir davor bewahrt werden, dass wir durch Selbstvertrauen, dass wir durch Arroganz, durch Verzweiflung uns unserer eigenen Freude berauben, der echten Freude, der Freude, die du uns schenkst. Ich bete, dass du uns so mehr und mehr diese Freude, die echte Freude erfahren lässt. Amen.